ARD Sounds.
Na, habt ihr eure Trikots schon rausgeholt oder seid ihr mal wieder hin und her gerissen wegen der Austragungsorte? Nächste Woche, da startet die Fußball-WM der Männer in Kanada, den USA und in Mexiko. Und gerade in Mexiko, da gibt es große Diskussionen um die Sicherheitslage. Die Regierung und auch die FIFA, die wollen ein modernes, sicheres Gastgeberland präsentieren. Aber die Zweifel daran, die sind groß.
Es ist mehr doloroso, weil a raíz del Mundial.
Es ist wirklich schmerzhaft, dass hier eine Weltmeisterschaft durchgeführt wird, obwohl bekannt ist, dass in der Umgebung des Stadions weiterhin viele, viele Verschleppungen stattfinden, auch anderswo, wo sie gegen ihren Willen festgehalten und gefoltert werden, wo man ihnen das Leben nimmt.
Gewalt und Unruhen, mächtige Drogenkartelle. Wie sicher ist die Fußball-WM in Mexiko und was bedeutet sie für die Menschen auch jenseits der Stadien? Darum geht es heute bei uns im Weltspiegel-Podcast. Wir wollten euch hier jede Woche die Welt ein Stückchen besser verständlich machen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Und heute mit mir, Johanna Jeschke. Schön, dass ihr dabei seid. Wir schauen später auch in die USA und nach Kanada, aber wir starten jetzt in Mexiko, wo nächste Woche das Eröffnungsspiel stattfinden soll. Marie-Christine Böse ist unsere Mexiko-Korrespondentin. Hi Marie.
Hi Johanna.
Es sind ja jetzt nur noch wenige Tage bis zum Start der Fußball-WM der Männer. Wie ist die Stimmung in Mexiko gerade so?
Also Mexikanerinnen und Mexikaner sind eigentlich Fußball begeistert und lieben es vor allem auch zu feiern, aber also nach meinem Eindruck ist die ganz, ganz große Euphorie jetzt noch nicht ausgebrochen. Also klar, man sieht jetzt immer mehr Vorbereitungen auch auf dem großen Platz im Zentrum von Mexiko-Stadt, auf dem Zócalo wird aufgebaut für die riesen Fanmeile. Also Mexiko bereitet sich sichtbar vor. Es gab und gibt am Flughafen noch letzte Baustellen. Alles wird herausgeputzt. So, das ist die eine Seite. Aber es gibt eben auch einiges an Kritik. Darüber sprechen wir sicher noch. Die hohen Ticketpreise für normale Leute kaum bezahlbar. Menschenrechtler nutzen quasi die weltweite Aufmerksamkeit, um auf Probleme aufmerksam zu machen, zum Beispiel die vielen Verschwundenen, die Gewalt in Mexiko, Prostitution. Also es gibt quasi beides, die Euphorie und auch ein bisschen die Schattenseiten in Mexiko.
Du hast gesagt, die Mexikaner, Mexikanerinnen sind ja eigentlich auch Fußball begeistert. Gehen die denn auch ins Stadion? Du hast schon angedeutet, Ticketpreise sind teuer. Kann sich das sozusagen, der Durchschnitt der Bevölkerung, kann er sich das leisten?
Also ganz klar, nein. Der Durchschnitt der Bevölkerung, das ist für die teilweise ein Monatsgehalt oder mehr. Also das Publikum, keine Ahnung, dürfte vor allem aus wohlhabenden Mexikanern bestehen, vielleicht politischen, wirtschaftlichen, sportlichen Eliten, natürlich den vielen internationalen Touristen, die ja zu Millionen erwartet werden. Aber also es gibt da halt sozusagen ein Einkommensdilemma, wenn man so will. Die ärmere Schicht in Mexiko-Stadt verdient oft nicht mal 1.000 Euro im Monat. Die Mittelklasse vielleicht so maximal 2.000 Euro umgerechnet. Und wenn man das dann mit den Ticketpreisen vergleicht, ja, das ist dann gerne mal ein Monatsgehalt oder deutlich mehr. Also je nach Spiel natürlich und ob man vielleicht bei einem Zweitverkäufer kaufen muss, weil alles schon ausverkauft ist. Also die meisten meiner Freunde zumindest sagen, sie gucken auf öffentlichen Plätzen beim Public Viewing oder eben zu Hause mit Freunden vor dem Fernseher.
Wie spüren die Menschen die Vorbereitung auf die WM so in ihrem Alltag?
Mexiko-Stadt ist ja eh schon echt sehr gebeutelt durch das Verkehrschaos, das tägliche. Und jetzt steht halt zu befürchten, dass das alles richtig schlimm wird, wenn jetzt noch Millionen zusätzliche Touristen kommen, die sich ja auch irgendwie durch die Stadt bewegen, von Hotels Richtung Stadion etc. Es wurde auch viel saniert, teilweise last minute, also im Nahverkehr, am Flughafen. Wir reisen ja viel als Fernsehteam. Und mussten uns da oft durch Absperrbalken und irgendwelchen Bauschutt kämpfen am Flughafen. Und das geht natürlich den Menschen in Mexiko dann genauso. Viele Bewohner in Außenbezirken, das hört man, klagen aber auch, dass eben nur da gestrichen wird und gepflastert wird, wo die Touris kommen und ansonsten die Infrastruktur eher vernachlässigt wird. Ansonsten kann man ganz klar sagen, die Preissteigerungen sind für viele ein massives Problem. Also rund um das Estadio Banorte, eigentlich früher Aztekenstadion, jetzt gerade Stadion Ciudad de México für die Zeit der WM sind die Preise extrem gestiegen. Also es gibt Berichte, dass Wohnungen dort sich seit 2024 vom Preis her verdoppelt haben. Wow. Und das ist natürlich ganz fatal für die Menschen vor Ort. Ne? Mexiko-Stadt leidet eh unter Gentrifizierung, also weil so viele häufig US-Bürger zum Homeoffice kommen oder auch europäische Touristen. Airbnb ist ein Problem und es explodieren eh die Mietpreise für die lokale Bevölkerung. Und klar, die WM ist dann nochmal ein Treiber, muss man ganz klar sagen. Dann gibt es halt noch das Thema Wasser. Wasser ist eh immer knapp in Mexiko-Stadt, immer kurz vor der Regenzeit, so im April, Mai wird immer vom Tag Null gesprochen, wenn quasi die Stadt Mexiko-Stadt kein Wasser mehr haben wird. Dann wird manchmal Wasser rationiert. Und jetzt rund um die WM war das auch nochmal ein Riesenthema, weil eben am Stadion, am Aztekenstadion sich ein Großkonzern exklusive Brunnenrechte gesichert hatte und dann quasi Wasser zapft für dieses Stadion, während eben in den umliegenden Vierteln das Wasser knapp wird und man teilweise Tanklaster kaufen muss. Das ist eben nicht nur unpraktisch, sondern auch sehr teuer für die Bevölkerung und da gab es sehr, sehr viel Unmut. Also das Thema der Ressourcen ist auch rund um die WM ein Thema.
Im Vorfeld wurde ja ganz viel über die Sicherheitslage gesprochen. Wir haben auch im Weltspiegel-Podcast auch schon mal kurz drüber gesprochen. Mexiko will sich eigentlich als sicheres Reiseland präsentieren. Wie ist denn da deine Einschätzung?
Ja, also es kommt ganz klar darauf an, wo man sich bewegt. Mexiko ist ein absolutes Reiseland, auch schon lange vor der WM. 2025, ich habe es gestern nachgeschaut, kam eine Rekordzahl von Touristen ins Land, fast 48 Millionen Menschen. Aber es gibt natürlich auch sehr unsichere, sehr gefährliche Regionen. Also ich würde zum Beispiel selber auch einzelne Stadtviertel in Mexiko-Stadt zumindest nachts meiden. Tepito zum Beispiel, das tagsüber sehr schön ist mit seinen Märkten und auch wirklich interessant. Da würden auch meine mexikanischen Freunde nachts nicht unbedingt vorbeischauen. Und dann gibt es eben auch Staaten, wo man weiß, dass da laufen Drogenschmuggelrouten durch. Also zum Beispiel Guerrero, jetzt außer Acapulco, die touristische Meile, Michoacán, Sinaloa natürlich. Also kennt man vielleicht vom Sinaloa-Kartell. Auch Jalisco, wo eben die Spielstätte Guadalajara liegt, ist sehr gefährlich, bis auf vielleicht die Stadt Guadalajara selber, weil es eben dort Drogenhandel gibt, Menschenhandel gibt und ja sich auch die Kartelle längst nicht mehr nur auf den Verkauf von Drogen beschränken, sondern in vielen Wirtschaftszweigen Mexikos verflochten sind, sage ich mal, dort Geld waschen, investieren, Hotels bauen und sozusagen ja ihre Gewinne auch in den normalen Wirtschaftskreislauf bringen.
Du hast gerade schon angesprochen, die Kartelle sind mächtig. Welchen Einfluss haben die auf alles, auch so was die Rahmenbedingungen der WM angeht? Also wenn so ein Kartell da das Sagen hat, geht im Zweifel nichts ohne deren Zustimmung auch, ne?
Also die Drogenkartelle haben großen Einfluss und nutzen das Turnier eben als gigantische Einnahmequelle. Sie haben auch ein großes Interesse daran, dass diese WM geordnet abläuft, denn je mehr Ruhe herrscht, desto besser halt fürs Geschäft. Ich habe von Experten gehört, dass es auch interne Anweisungen gibt, dass man eben an den Spielorten Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey eben keine Touristen angreift, dass kein Chaos gestiftet werden soll in Stadionnähe, dass FIFA-Mitarbeiter in Ruhe gelassen werden sollen, ne? Weil eben die Gefahr oder die Sorge quasi in den Kartellen besteht, dass sonst die USA, also Donald Trump, irgendwelche Vorfälle mit Fans nutzen könnte, um militärisch gegen die Kartelle vorzugehen. Trump hat ja zum Beispiel das Jalisco-Kartell zur internationalen Terrororganisation erklärt. Und also wenn es da irgendwas gäbe, ja, könnte das der Funke sein. Und ansonsten hast du gefragt, wie sie profitieren, was sie verdienen mit. Also an ganz vielen Geschäftszweigen, gefälschte Tickets, natürlich Drogenhandel in Stadien und Hotels. Also wo viele Menschen kommen, wird natürlich auch konsumiert. Illegale Sportwetten, dann auch sehr viel Schutzgelderpressung. Also man kann sich vorstellen, dass Restaurants, Händler im Umfeld der Stadien, aber auch in den normalen touristischen Zonen der Stadt ganz sicher zahlen müssen an die Kartelle. Auch in den schönen Touristenzonen, da darf man sich nichts vormachen. Auch in der Zone, wo ich lebe, die als sehr sicher gilt, müssen Restaurants und viele Cafés wahrscheinlich eine Abgabe zahlen an die Kartelle. Dann gibt es natürlich auch immer das Thema Menschenhandel und Prostitution bei solchen Großereignissen. Also all daran verdienen die Kartelle mit.
Im Februar starb El Mencho, wichtiger Kartellchef, als er festgenommen werden sollte. Danach hat man gesehen, eine Reihe von Anschlägen, Autos, Tankstellen, Geschäfte haben gebrannt. Du hast aber gesagt, sowas befürchtest du nicht, weil das wäre im Prinzip geschäftsschädigend, würden sich da ins eigene Fleisch schneiden.
Ja, genau. Also ich erwarte das nicht und auch viele Experten nicht, mit denen wir gesprochen haben. Also die Kartelle haben eigentlich kein Interesse daran, dass es schlimme Bilder gibt, dass es Verletzte oder sogar Tote gibt. Also sie wollen an dem Drumherum bei der WM mitverdienen und da ist es für sie besser, eben unterm Radar zu bleiben. Wenn natürlich dann weltweite Gäste da sind, müsste natürlich auch nochmal wahrscheinlich ganz anders ermittelt und dem nachgegangen werden und Konsequenzen gezogen werden. Also was man hört, ist, dass die Kartelle das unbedingt vermeiden wollen und die WM und die Besucher sicherlich nicht in ihrem Fokus stehen werden.
Ich habe mich gefragt, diese ganze Diskussion um die Sicherheit in Mexiko, ich meine, wir führen sie jetzt hier auch, aber ist das eine sehr internationale Perspektive? Also, oder nimmt das in Mexiko auch viel Raum ein? Weil die sind ja auch, wenn der WM-Zirkus wieder vorbeigezogen ist, viel intensiver mit dem Problem Kartellgewalt und allem, was da dran hängt, konfrontiert die Menschen, auch wenn der WM-Zirkus weitergezogen ist.
Ja, total. Also das ist eine interessante Beobachtung. Die Menschen nutzen jetzt eher die internationale Aufmerksamkeit, um diese Themen nochmal nach vorne zu stellen. Also es gibt natürlich einerseits den großen Wunsch, Mexiko als das, was es eben auch ist, ein wunderschönes Reiseland mit viel Kultur, mit tollem Essen und so zu präsentieren. Aber gerade Menschenrechtler, Aktivisten, suchende Mütter, die nutzen jetzt quasi diese internationale Aufmerksamkeit, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben 130.000 Menschen in Mexiko als verschwunden gelten, dass in den Leichenhallen mehr als 52.000 Tote liegen, die nicht identifiziert sind, weil quasi die Behörden einfach nicht hinterherkommen. Es geht eigentlich fast kein Tag, an dem nicht in den Zeitungen auch darüber berichtet wird, dass es wieder Tote gab, dass es Schießereien gab. Das schafft es oft gar nicht in die deutschen Medien oder in der Mehrzahl gar nicht. Es sei denn, es sind solche Ereignisse wie bei der Festnahme von El Mencho. Aber das ist hier ein stetiges Thema. Aber jetzt gibt es eben für viele mal die Möglichkeit, das nochmal in die internationale Aufmerksamkeit zu rücken.
Donald Trump sieht die Kartelle ja als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Das hast du eben schon so angetippt. Jetzt ist diese gemeinsame WM von Mexiko und den USA, frage ich mich, ist das auch eine Chance?
Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass großartig was sich ändern wird in Trumps Diskurs. Also ich lasse mich gerne überraschen, aber er hat ja immer wieder Druck gemacht und gesagt, Claudia Sheinbaum, die Präsidentin Mexikos, habe das Land nicht im Griff. Mexiko werde von Kartellen regiert. Jetzt kurz vor der WM hat die US-Regierung die Auslieferung des Gouverneurs von Sinaloa verlangt, Ruben Rocha Moya, wegen mutmaßlichen Drogen- und Waffenhandels und organisierter Kriminalität. Und Rocha Moya ist in der Partei von Sheinbaum. Also das macht auch nochmal extra Druck auf die Präsidentin eigentlich. Die hat sich eigentlich immer bereit für Zusammenarbeit gezeigt, hat gesagt, sie will da erstmal Beweise sehen und so. Hat aber auch gesagt, man stellt sich jetzt vor niemanden, der eindeutig schuldig ist. Aber versucht natürlich auch die Souveränität Mexikos irgendwie zu verteidigen. Also sie versucht da so eine Doppelstrategie zu fahren. Irgendwie also einerseits Trump irgendwie mit Zusammenarbeit beruhigen und andererseits eben nach außen auch zu sagen, nee, also wir lassen uns ja nicht einschüchtern. Aber letztendlich hat sie schon oft reagiert. Also sie hat seit ihrem Amtsantritt im Oktober 2024 Dutzende mutmaßliche Drogenbosse an die USA ausgeliefert. Sie hat Soldaten an die Grenze geschickt. Aber also ich glaube eigentlich eher, dass dieses Spiel mit Trump genauso weitergeht und dass es da immer mal wieder Eskalationen geben wird. Aber ich glaube nicht, dass sich nachhaltig was ändert.
Danke bis hierhin, Marie. Wir sprechen gleich nochmal wieder. Ja, die Bilder von FIFA-Chef Gianni Infantino und Donald Trump, wie sie in die Kameras grinsen und schon vorher vom Greatest World Cup of All Times sprechen. Vielleicht habt ihr das noch vor Augen. Irgendwie wirkt diese WM in den USA ziemlich aufgebläht. Und auch da gibt's ja so einige Bedenken. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Torben Börgers aus dem ARD-Studio in Washington. Hi Torben.
Hallo.
Ja, die FIFA, die will ja ein internationales Fußballfest. Die Fans, die sollen sich willkommen fühlen. Aber die USA, die haben in den vergangenen Monaten ja auch gezeigt, dass sie gar nicht alle Menschen da haben wollen. Anfang des Jahres, da haben wir viel über die Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE gesprochen. Inwiefern spielen die denn während der WM eine Rolle? Was müssen internationale Gäste jetzt befürchten? Also gerade, wenn wir die aus Lateinamerika mal in den Blick nehmen.
Ich glaube, das spielt eine große Rolle, vor allen Dingen im Hinterkopf derjenigen, die da kommen mögen. Es gibt einfach immer noch viele Menschen im Land und auch Menschen, die hier hinkommen, die eine große Angst davor haben, dass die Einwanderungsbehörde die WM nutzt, um zum Beispiel am helllichten Tag aus dem Nichts heraus Großrazzien durchzuführen, Menschen zu kontrollieren oder gar festzunehmen. Das ist so eine Sorge, die wabert schon seit Monaten. Die ist nie offiziell bestätigt worden. Es gibt keine verkündete Strategie der Regierung, so etwas zu tun. Aber in den Köpfen der Menschen ist sie vorhanden. Und vor allen Dingen, wenn man an Spielorte schaut, wo viele Menschen aus der Latino-Community leben, zum Beispiel Los Angeles oder Miami, da ist das besonders ausgeprägt. geprägt. Ich war im vergangenen Jahr selber in Los Angeles, habe mich dort umgehört bei Menschen aus der Latino-Community, und viele von denen, die trauten sich damals gar nicht mehr aus dem Haus. Die sind vielleicht nochmal schnell zum Supermarkt gegangen, um was einzukaufen. Die haben ihre Kinder aus der Schule genommen und die haben den ganzen Sommer trotz brüllender Hitze in ihren eigenen vier Wänden verbracht, auch wenn es da keine Klimaanlage gab, weil sie gesagt haben, wenn ich auf die Straße gehe, dann laufe ich Gefahr, der Einwanderungsbehörde in die Arme zu laufen.
Wow, das klingt, und das hältst du für realistisch, dass das jetzt auch so sein könnte während der WM, dass Menschen sich nicht raustrauen?
Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sich nicht raustrauen. Ich glaube aber eher, dass es während der WM jetzt nicht zu Großeinsätzen kommt. Möglicherweise gibt es einige symbolische Auftritte der Einwanderungsbehörde, aber ich glaube, die amerikanische Regierung und vor allen Dingen ja auch die Zuständigen vor Ort in den Städten und Gemeinden, die übrigens zum großen Teil demokratisch regiert sind bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, die haben ein großes Interesse daran, dass das zumindest nach außen ein fröhliches Fest wird. Aber die Sorge davor, die ist real, und das ist ja genau das, was im Moment zählt.
Ein anderer großer Kritikpunkt war ja im Vorfeld, dass es einfach viel zu teuer. Also wenn wir das jetzt mal so durchrechnen, was würde mich dann so ein WM-Tag in einem Austragungsort in den USA kosten? Also sagen wir mal Ticket, Hotel, Hotdog, Getränk im Stadion.
Das geht schnell in den vierstelligen Bereich, kommt natürlich ganz auf dein eigenes Konsumverhalten an. Aber wenn man nur mal auf die Tickets schaut, die kosteten jetzt im Vorwege im Durchschnitt $500, je nachdem welcher Platz und für welches Spiel und in welchem Stadion. Und so ein Hotdog und vielleicht auch noch ein Getränk dazu, das kostet hier in Amerika, wenn man zum Beispiel zu einer Sportveranstaltung oder zu einem Konzert geht, gerne mal zusammen so $50. Und wenn man mal auf den Weg zum Stadion schaut, da war ja vor allen Dingen jetzt das Stadion in New Jersey im Fokus. Das ist das MetLife Stadium, ein Footballstadion vor den Toren von New York City, wo auch das Finale stattfinden soll. Da kostete bislang eine Zugfahrt von New York City dorthin ungefähr $13. Die sollte jetzt während der WM $150 kosten, also mehr als das Zehnfache. Mittlerweile hat man sich darauf geeinigt, das ein bisschen zu reduzieren. Das ist mal so bei $98 gelandet, ist aber immer noch eine große Stange Geld. Und der Bürgermeister von New York City, Soran Mamdani, der findet das auch alles nicht mehr lustig. Der sagt, der Fußball, der muss auch ganz normalen Durchschnittsverdienern möglich sein. Und deswegen hat er jetzt mit der FIFA einen Kompromiss ausgehandelt. Es gibt jetzt für bestimmte Spiele immerhin ein Kontingent von 1.000 Tickets, die zu $50 verkauft werden. Allerdings werden die verlost. Und wenn man mal schaut, wie viele Spiele es gibt und wie viele Fans die Spiele sehen wollen, dann ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ist das schon eine Antwort auf diesen juristischen Ärger, den die FIFA auch hatte, weil doch die Generalstaatsanwaltschaften von New York und New Jersey eine Untersuchung zum Ticketverkauf angekündigt hatten? Ist das damit schon in Verbindung zu bringen?
Das glaube ich nicht, aber dieser Ärger, der ist real. Es gibt tatsächlich diese Ermittlungen. Der Verdacht ist ja, dass die FIFA die Ticketpreise künstlich in die Höhe getrieben hat durch Verknappung. Wucher steht da im Raum als Vorwurf. Und was da vor allen Dingen hintersteckt, ist diese nachfrageorientierte Preisgestaltung, die es in Amerika gibt. Das sogenannte Dynamic Pricing. Das bedeutet, je mehr Menschen ein Ticket haben wollen, desto höher ist der Preis. Das kennen wir in Deutschland vielleicht nicht ganz so. In Deutschland ist oft der Preis festgesetzt. Da kostet ein Ticket einen bestimmten Preis, egal wie viele Menschen das Ticket haben wollen, ob 10, ob 100 oder ob 1000. Hier in Amerika ist das anders, vor allen Dingen bei Musikkonzerten. Wenn da viele Menschen ein Ticket haben wollen, dann geht der Preis auch durch die Decke. Und Gianni Infantino, der FIFA-Chef, der sagt, das ist völlig normal, das ist Marktgeschehen. Er persönlich würde einem Menschen, der bereit wäre, $2 Millionen für ein Ticket zu bezahlen, auch einen Hotdog und eine Cola vorbeibringen, damit er so richtig Spaß beim Spiel hat.
Das möchte ich gerne sehen, wie Gianni Infantino da Hotdog und Cola ausliefert. Aber wenn wir mal ein bisschen vom Fußball so ein bisschen rauszoomen. Ich habe mich gefragt, was könnte denn passieren, wenn jetzt die Weltöffentlichkeit Fußball schaut und die Aufmerksamkeit einfach woanders liegt? Könnte Donald Trump das ausnutzen für andere politische Pläne?
Na, ich glaube, für Donald Trump ist diese Fußball-WM erstmal eine sehr willkommene Ablenkung. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit zur absoluten Selbstinszenierung. Der Mann liebt ja den großen Auftritt und das größte Sportereignis der Welt. Das kommt ihm da ganz gelegen. Er hat im Moment viele innenpolitische Probleme, allen voran der Iran-Krieg, der sehr unpopulär ist, ne, der die Preise steigen lässt im Land für Benzin und Lebensmittel. Dann gibt es demnächst Kongresswahlen. Da sieht's für die Republikaner nicht überall besonders gut aus. Die könnten möglicherweise ihre Mehrheiten verlieren im Repräsentantenhaus oder im Senat. Das heißt, Donald Trump wird die Zeit der WM gerne nutzen, um sich selbst im besten Licht darzustellen. Und er hat ja mit Gianni Infantino da auch so einen Bruder im Geiste gefunden. Die beiden verbindet ja mittlerweile so eine, fast schon so eine Bromance. Die besuchen sich ständig gegenseitig. Gianni Infantino war mehrfach im Oval Office, der war mehrfach in Mar-a-Lago. Die haben sich zusammen in Miami einen UFC-Käfigkampf angeschaut. Und Gianni Infantino weiß das ja auch zu nutzen. Er bringt dann zum Beispiel den WM-Pokal mit ins Oval Office. Donald Trump ist sich da auch nicht zu schade zu fragen, ob er ihn gleich mal behalten darf. Und dann hat er Donald Trump ja auch noch einen eigens dafür kreierten Friedenspreis überreicht, der FIFA, was ja ein besonderes Geschmäckle hat. Weil man muss sich vorstellen, da hat jetzt ein Präsident als Gastgeber einen Friedenspreis der FIFA bekommen und gleichzeitig ja einen Krieg gegen ein Gastland vom Zaun gebrochen, nämlich den Iran. Und das überschattet doch dann schon sehr diesen Grundgedanken der Völkerverständigung und des Zusammenbringens und der Fußball, der dann den Frieden schaffen sollen, wenn man der FIFA glaubt.
Ja, den Irankrieg, den hast du ja eben schon angesprochen. Die iranische Nationalmannschaft hat ja sogar ihr WM-Quartier aus den USA nach Mexiko, also nach Tijuana, verlegt. Welche Rolle spielen diese internationalen Kriege und Konflikte bei der WM jetzt?
Ich glaube, die können eine ganz große Rolle spielen, je nachdem auch, wie das Turnier verläuft. Man darf ja nicht vergessen, die USA und der Iran könnten aufeinandertreffen. Nicht in der Vorrunde, sondern erst in den K.O.-Spielen. Dafür müssten beide Mannschaften erstmal ihre Vorrundenspiele erfolgreich bestreiten. Aber das müsse man sich da mal vorstellen, dass da zwei Kriegsparteien gegeneinander Fußball spielen und ja auch deren Anhänger jeweils dann am und um Stadion aufeinandertreffen. Also das hat eine ganz hohe Symbolik. Offiziell nach außen sagt die US-Regierung, die Iraner sind willkommen, wohlgemerkt nur die Spieler, Trainer und Betreuer, nicht die Fans. Die haben große Probleme, hierhin einzureisen und Karten für ein Spiel zu bekommen oder ein Visum, um überhaupt hierher zu kommen. Und auch die Mannschaft oder beziehungsweise der Staff drumherum kämpft ja noch teilweise darum, ein Visum zu bekommen, um in Amerika überhaupt spielen zu können. Jetzt ist das WM-Quartier tatsächlich in Tijuana, also Mexiko, da sind sie schon ausgewichen, aber irgendwann wird man vielleicht nicht mehr ausweichen können. Und dann hätte so ein Spiel natürlich eine unglaublich große Brisanz. Und man darf nicht vergessen, in den USA gibt es beide Lager, nämlich Exil-Iraner, die den Krieg von Donald Trump gegen ihr Heimatland unterstützen, weil sie gehofft hatten, dass er das Regime dort vertreibt und jetzt möglicherweise enttäuscht sind, weil er das doch nicht geschafft hat. Und natürlich diejenigen, die den Krieg ablehnen. Und all diese Menschen, die treffen möglicherweise rund um ein eigentlich friedliches Fußballspiel aufeinander.
Und wenn wir uns nochmal einen anderen, ich sag mal, Konfliktpunkt angucken, Blick Richtung Kuba. Donald Trump hat zuletzt immer wieder gedroht. Glaubst du, dass er da jetzt im Schatten der WM Tatsachen schaffen könnte?
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, das würde auch nicht auf ihn selber einzahlen. Ich glaube, ihm ist daran gelegen, Amerika als den perfekten und professionellen Gastgeber zu präsentieren, eine erfolgreiche WM durchzuziehen, um danach sagen zu können, guck mal, Amerika, ich sag's euch ja immer, ist the hottest country on earth right now. Er sagt immer, Amerika ist das angesagteste Land der Welt, auch wenn Zahlen was ganz anderes widerspiegeln. Deswegen glaube ich nicht, dass er sich gerade jetzt während der WM dort weit aus dem Fenster lehnt und das kann sich dann nach der WM ganz schnell ändern.
Wir haben jetzt über die USA gesprochen und natürlich anfangs auch schon mit Marie-Christine über Mexiko. Was ist eigentlich mit dem dritten Gastgeber, mit Kanada? Ich habe mal das Gefühl, lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Da finden ja auch 13 Spiele statt und eigentlich sind ja die USA und Kanada eng verbunden, wirtschaftlich, kulturell. Aber für Kanada sind die USA unter Trump ja irgendwie kein verlässlicher Partner mehr. Ist die WM eine Chance, dieses Verhältnis auf eine Art wieder zu verbessern?
Möglicherweise. Ich meine, man muss ja immer noch mal einen Schritt zurücktreten und überlegen, wie kam es eigentlich dazu, dass diese drei Länder jetzt gemeinsam eine Fußball-Weltmeisterschaft austragen? Und ein Grundgedanke bei der gemeinsamen Bewerbung war bestimmt, um zu zeigen, wie eng diese drei Länder schon verflochten sind und dass diese Grenzen, die es ja noch gibt, nach Norden zu Kanada und nach Süden zu Mexiko aus Sicht der USA, dass die gar nicht mehr so groß relevant sind, weil das eigentlich schon ein großer Wirtschafts- und Kulturraum ist. Das alles hat sich jetzt unter Donald Trump in eine ganz andere Richtung entwickelt. Er wird ja nicht müde zu betonen, dass er Kanada am liebsten gleich ganz sich einverleiben möchte. Er spricht immer noch vom 51. Bundesstaat und nennt den Premierminister gern mal Gouverneur, was ja bedeuten würde, dass er eine Stufe unter dem Präsidenten von Amerika steht. Es wird zwar viel gefrotzelt, in jede Richtung. Aber wenn man dann auf die Sachpolitik schaut, dann werden doch auch schnell wieder Kompromisse gefunden. Ob das im Handel, ob das bei den Zöllen ist. Was Donald Trump ein Dorn im Auge ist, dass Carney, der Premierminister von Kanada, jetzt neue Allianzen sucht. Zum Beispiel mit Europa, zum Beispiel mit China. Das ist aber eine Reaktion auf die zunehmende Isolierung der Vereinigten Staaten und das Abgrenzen nach Kanada. Aber in der Tat, dieses Fußballturnier sollte eigentlich genau das Gegenteil darstellen.
Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung an Torben Börgers, unseren ARD-Korrespondenten im Studio in Washington. Dankeschön.
Sehr gerne.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass internationale Konflikte natürlich nicht stillstehen, nur weil gerade irgendwo ein großes Fußball-Event stattfindet. Jetzt springe ich nochmal zurück zu Marie-Christine Böse. Marie, wir erreichen dich gerade in Venezuela. Da haben die USA ja Anfang des Jahres Tatsachen geschaffen und den Präsidenten Nicolas Maduro aus dem Land geholt und jetzt in den USA vor Gericht gestellt. Dir und deinem Team ist jetzt gelungen, nach Venezuela einzureisen. Wie geht's den Menschen da vor Ort jetzt ein halbes Jahr später? Wie hat sich ihre Lage verändert, verbessert weiß ich gar nicht, aber verändert.
Also ich erlebe gerade ein Land mit sehr vielen Facetten, muss ich sagen, und auch sehr viel optimistischer und positiver, als wir das erwartet hatten. Das ist sehr, sehr erstaunlich und eigentlich auch ganz schön zu sehen. Also einerseits hat sich für die Menschen noch nicht so viel geändert, weil sie nach wie vor mit den Problemen von vorher kämpfen. Also die Gehälter sind extrem niedrig. Eigentlich sind die fast ein Witz, die Gehälter. Also die Menschen überleben eigentlich nur durch die Sonderzahlungen, die die Regierung auch zahlt. Also der Mindestlohn zum Beispiel sind nicht mal 30 Cent. Und wir haben mit einer Lehrerin gedreht, die nicht mal einen Dollar im Monat verdient. Aber sie kriegt dann halt so viele Sonderzahlungen und Boni von der Regierung, dass sie ungefähr monatlich auf $200 kommt. So, das klingt dann schon mal ein bisschen anders auf jeden Fall. Und dann braucht sie aber trotzdem 2-3 Jobs zum Überleben. Das war vor der Herausnahme von Maduro so. Das ist jetzt immer noch so. Aber die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind extrem froh, dass Maduro weg ist. Sie haben mir auch relativ offen gesagt, wir wollen ihn nicht zurück. Dass sie mir das halt so auf der Straße gesagt haben, ist echt relativ erstaunlich. Das wäre eigentlich im Januar noch undenkbar gewesen. Die Angst ist schon noch da bei den Menschen vor der Regierung, aber weniger geworden, würde ich sagen. Und der Optimismus ist irgendwie zurück. Also es kommen ja jetzt auch tatsächlich Investoren ins Land. Also der US-Konzern Chevron war ja eh schon da, guckt jetzt nochmal seine Investitionen auszubauen. Auch andere Firmen, Shell, selbst ExxonMobil, die am Anfang gesagt haben, man kann nicht in Venezuela investieren, sondieren jetzt. Also es gibt diese Bewegung. Und wir haben gestern mit einem Ökonomen gesprochen, der gesagt hat, ja, also der Weg ist weit für Venezuela, aber möglich. Also und in 10, 15 Jahren mit einem kontinuierlich hohen Wachstum von ungefähr 10% könnte man es aus der Krise schaffen. Und das macht vielen Menschen hier ganz klar Mut und das spürt man auch ein Stück weit tatsächlich.
Ist denn das, ich nenne es jetzt mal, System Maduro noch intakt?
Also das System Maduro bröckelt so ein bisschen. Also natürlich ist die rechte Hand Maduros, Delcy Rodríguez, nach wie vor die Präsidentin. Und man darf ja nicht vergessen, dass sie auch Teil dieses Systems war, auch wenn sie nach außen jetzt mit den USA zusammenarbeitet und den roten Teppich für Investoren ausrollt und so. Aber natürlich war sie auch Teil des Systems von Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung. Aber sie hat Maduro nahe Minister teilweise ausgetauscht oder entmachtet. Also zum Beispiel der ehemalige Verteidigungsminister ist jetzt Landwirtschaftsminister, also hat nicht mehr so viel Macht. Und sie hat eigene Vertraute eingesetzt und in wichtige Posten gebracht. Das heißt, sie hat sich jetzt irgendwie stabilisiert an der Macht zwar. Und viele sagen auch, okay, die spielt jetzt wahrscheinlich auf Zeit und will irgendwie über Trumps Amtszeit kommen, um irgendwie wegzukommen oder davonzukommen sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass sich Venezuela jetzt diesen Fortschritt noch nehmen lässt. Also ich glaube, das wäre jetzt so mein Gefühl, dass die Menschen wollen doch überwiegend einen demokratischen Wandel. Sie wollen faire und freie Wahlen. Und ich glaube, das weiß auch Delcy Rodríguez. Und ich glaube, ihr ist sehr bewusst, dass sie irgendwann wahrscheinlich für sich und ihre Entourage eine Amnestieregel verhandeln muss und dann vielleicht ins Exil gehen muss oder so. Das wird nicht morgen sein, aber vielleicht in 2, 3, 4 Jahren. Also könnte ich mir gut vorstellen.
Und dieser demokratische Wandel, ist der in Sicht?
Der ist nicht in Sicht bisher. Also es gibt kein konkretes Wahldatum. Als Donald Trump Maduro festnehmen ließ und nach New York entführen ließ, haben sie ja danach gesagt, die USA, dass es ein Drei-Stufen-Szenario gibt, also Stabilisierung, wirtschaftliche Erholung und dann Demokratisierung, also ganz am Schluss quasi. Und die wichtigste Oppositionspolitikerin, Maria Corina Machado, ist ja auch nach wie vor im Ausland. Das heißt, es dauert noch, bis es Wahlen gibt. Und Machado wird sicherlich nicht wieder zurückkommen nach Venezuela, wenn sie nicht die volle Rückendeckung von Donald Trump hat oder der USA, je nachdem, wer dann gerade regiert, damit sie ein gewisses Schutzschild hat, weil jetzt sie nach wie vor festgenommen werden könnte hier im Land. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Wandel gelingt, also so wie ich das Land jetzt erlebe.
Zum Schluss nochmal eine kurze WM-Frage, um auf die WM zurückzukommen. Wie verfolgst du das Ganze? Gehst du auch mal ins Stadion?
Also wir haben natürlich für unseren Job jetzt FIFA-Akkreditierungen bekommen, um zum Beispiel so im Fanbereich uns zu bewegen, auch mal eine Live-Schalte zu machen und so. Aber um dann richtig auf die Zuschauerplätze zu kommen, bräuchten wir immer noch mal eine Extra-Genehmigung. Also wir können uns da nicht einfach so reinsetzen oder so. Und also ein Ticket kaufen werde ich mir nicht. Das ist mir zu teuer tatsächlich, auch wenn es jetzt gleich Protest von Fußballfans gibt. Aber das ist es mir tatsächlich nicht wert. Ich würde dann eher zum Public Viewing gehen oder eben zu Hause mit Freunden schauen oder so.
Vielen Dank für diese Einschätzung an Marie-Christine Böse, unsere ARD-Korrespondentin, die ich gerade in Venezuela erreicht habe. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war unser Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Bevor ihr aber abschaltet, habe ich noch wie immer an dieser Stelle einen Podcast-Tipp für euch. Beim Stichwort WM 2006, woran denkt ihr da? Traumhaftes Wetter, überall Public Viewing, die Welt zu Gast bei Freunden. Kurz, die vermutlich beste Fußballparty, die dieses Land je erlebt hat. Jahre später wird aus dem Sommermärchen dann eine True-Crime-Story. Aber kennt ihr die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland 2006 WM-Gastgeber wurde? Sportschau-Moderatorin Esther Sedlacek erzählt sie euch in Das Geld zu Gast bei Freunden. Hört rein in den sechsteiligen Story-Podcast, die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Ab sofort in ARD Sounds und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Da hört ihr auch uns, den Weltspiegel-Podcast, nächste Woche wieder. Redaktion für diese Folge hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war der 3. Juni 2026. Ich bin Johanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.